Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Jetzt das verspätete Interview mit der Piratenpartei. Der Herr Mirko da Silva muss ich leider entschuldigen. Der hat jetzt gerade, dem ist gerade was dazwischen gekommen. Das ist halt live auf Sendung, das kann mal passieren. Wir haben aber natürlich einen fähigen Ersatz ganz schnell besorgt, beziehungsweise da ein ganz großes Dankeschön an die Piratenpartei. Und zwar haben wir Frau Ute Elisabeth Gabelmann, die ist Kandidatin für den Vorstand der Piratenpartei in Sachsen und leitet die Ortsgruppe in Leipzig. Frau Gabelmann, können Sie mich verstehen?
Ja, alles wunderbar. Ein Hallo an alle.
Sehr schön, Frau Gabelmann. Und zwar folgendes. Ja, Sie können sich erstmal noch kurz selber vorstellen und mir kurz erklären, woher stammt denn eigentlich dieser doch seltsame Name für eine Partei, die Piratenpartei?
Ja, also die Vorstellung war schon wunderbar, dem habe ich eigentlich kaum noch was hinzuzufügen. Den Vorsitz der Ortsgruppe habe ich noch nicht, die Ortsgruppe wird noch begründet und bis dahin bin ich einfach zusammen mit einigen anderen der Ansprechpartner vor Ort in Leipzig. Und die Piratenpartei hat ihren Namen vom Piratenbüro, was aus Schweden kommt. In Schweden gab es damals die Entwicklung, dass es ein Antipirateriebüro vom Staat aus gab, was sich eben unter anderem gegen die Urheberrechtsverstöße im Internet gewandt hat und sozusagen als Gegenpol dazu gab es dann das Piratenbüro, was sich eben absichtlich so genannt hat und aus dem ist, also nicht aus dem unmittelbar, aber aus dem Umfeld ist eben als politische Kraft die Piratenpartei hervorgegangen. Die gibt es in Schweden ja seit 2006, auch bei uns schon und in Sachsen sind wir hier seit 2009 richtig aktiv.
Ja, vielleicht können Sie unseren Hörern mal ein bisschen erzählen, was sind denn so die allgemeinen Zielsetzungen der Piratenpartei? Nicht nur in Sachsen, sondern auch für ganz Deutschland. Also vielleicht so mal ein paar ganz grobe Stichpunkte, ein paar ganz grobe Schlagwörter. Wofür setzen Sie sich ein? Wogegen sprechen Sie sich aus?
Also wir setzen uns als allererstes für mehr Demokratie, für mehr Datenschutz, für mehr Bürgerrechte ein. Und in dem Zuge natürlich dann auch gegen die Überwachung der Bürger. Wir sind für den gläsernen Staat statt für den gläsernen Bürger, möchten eben auch mehr Transparenz in die Politik bringen, eben auch wieder mehr Demokratie, die uns ja an Teilen auch genommen wurde. Und wir setzen uns zum Beispiel auch für eine Überarbeitung der Verwertungsrechte von urheberrechtlich geschützten Werken ein. Wir möchten also am Urheberrecht nicht rütteln, das kann man auch gar nicht verkaufen, aber wir möchten eben sozusagen alles, was zwischen Urheber und Konsument ist, einfach mal auf den Prüfstand stellen und einfach da schauen. Außerdem sind unsere großen Ziele natürlich auch, dass wir mehr Bildung und bessere Bildung bekommen hier in diesem Lande, denn wir sagen uns auch, nur ein gebildeter Bürger ist ein aufgeklärter, ist ein politisch mündiger Bürger. Wenn die Bürger und auch die Menschen nicht gebildet werden, das fängt natürlich bei den Kindern an, dann kann man auch nicht wissen, wie er mitbestimmen kann etc. Deswegen sind wir eben auch für freies Wissen, für freie Bürger.
Okay, ich denke, das war erstmal ganz informativ zur Einstimmung. Ja, jetzt eine direkte Frage. Die Piratenpartei tritt ja zur Bundestagswahl 2009 in ganz Deutschland an, allerdings im Land Sachsen nicht, so wie ich das gelesen habe. Warum ist das der Fall?
Das ist einfach so der Fall, dass wir damals, als die Entscheidung stand, treten wir zur Bundestagswahl oder zur Landtagswahl an. Das ist nun, wir haben das Pech sozusagen, dass wir eins von drei Bundesländern sind, die jetzt eben zu diesem Zeitpunkt jetzt Ende August ihr neues Parlament wählen. Da konnten wir uns eben nur entscheiden, entweder das eine oder das andere, weil dafür einfach die personellen Kräfte noch gar nicht da waren, wie wir sie jetzt haben. Jetzt hätten wir das problemlos schultern können, aber da wir eben eine Partei sind, die noch nicht im Parlament vertreten ist, brauchen wir Unterstützerunterschriften. Das sind pro Wahl, pro Bundesland 2000 Unterschriften und die wollen natürlich erstmal gesammelt werden. Und je mehr Unterstützer man hat, die Unterschriften einsammeln, desto einfacher kann man das machen. Und das haben wir damals personell noch nicht hingekriegt und wir haben einfach gesagt, Landtag ist, der wird nur alle 5 Jahre mal gewählt und Landtag ist für uns vor Ort in Sachsen auch erstmal super wichtig und dann unterstützen wir einfach natürlich jetzt die anderen umliegenden Länder, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Bayern, Thüringen, dann eben zur Bundestagswahl natürlich auch nach Kräften.
Ja, kommen wir mal vielleicht zur ersten Frage. Die Piratenpartei Sachsen fordert und fördern ja auch die Mittel der direkten Demokratie ohne Umwege durch die Volksvertreter und als einen ersten Schritt wollen sie dahin die Voraussetzungen für die Volks- und Bürgerbegehren dahingehend ja, sollen angepasst werden, dass alle Bürger auch ohne professionelle Unterstützung und hauptamtliche Mitarbeiter eine reelle Chance erhalten, neben ihren sonstigen Belastungen aktiv und direkt Einfluss auf wesentliche politische Entscheidungen durch Volks- und Bürgerbegehren nehmen zu können. Ja, das steht so im Wahlprogramm und meine Frage ist jetzt ganz einfach, warum finden Sie die direkte Demokratie besser, wenn dies zu hohen Kosten und auch einer Vielzahl von Wahlen führt? Und dazu muss man ja sagen, dass in den letzten Jahren das Interesse an Wahlen und auch an Politik eigentlich ja spürbar abgenommen hat.
Eben, genau das ist der Punkt, an dem wir ansetzen, weil die Wahlen an sich, man wählt ja nicht eine konkrete Sache, man wählt vielleicht maximal noch eine Person, man wählt eine Partei, aber man hat eben keinen Einfluss, wie die Partei später stimmt. Also ich meine, man sieht das ganz zum Beispiel, dass jetzt einige Parteien eben, wenn sie in eine Koalition gehen, viele von ihren eigentlichen Zielen aufgeben oder anpassen oder zurückstellen etc., eben weil der Koalitionspartner das dann so verlangt und das für den Koalitionsvertrag so ist. Und das ist eben das Problem, warum die Bürger eben merken, dass sie gar nicht mehr sozusagen direkt daran beteiligt sind. Und deswegen sind wir für auf kommunaler, auf regionaler Ebene für Volksentscheide in vielen Sachen, weil es einfach die Bürger sehr wohl was angeht, ob ihre Stadtwerke vor Ort verkauft werden, ob eine Bibliothek in einen privaten Träger gewandelt wird etc. Also alles sozusagen, was auf kommunaler Ebene erstmal stattfindet, das geht die Bürger sehr wohl was an. Das ist eine konkrete Sache und das sieht man ja an einigen Bürgerbegehren, die in anderen Städten, in anderen Bundesländern durchgeführt wurden, dass das sehr wohl von Interesse ist.
Also das heißt, es sollen vor allen Dingen erstmal in allererster Linie die Bürgerbegehren vor allen Dingen auf kommunaler, das heißt also auf Stadt- oder landkreispolitischer Ebene eingesetzt werden.
Genau, das wäre ein erster Schritt. Natürlich ist es klar, dass es für ganz Deutschland so ad hoc aus dem Stand heraus nicht durchführbar wäre. Deswegen setzen wir eben, deswegen steht es auch in unserem Wahlprogramm für den Landesverband drin, dass wir da eben erstmal ansetzen wollen. Im Vorort sozusagen, wo die Menschen die Politik und die Demokratie am ehesten erleben können.
Ja, und jetzt mal eine böse Frage, ein bisschen in die Richtung. Sie fordern aber allerdings nicht die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie, oder?
Nein, das ist nicht vorgesehen. Okay. Auf jeden Fall nicht. Zumindest habe ich in keinem unserer Wahlprogramme davon was gelesen. Das wäre mir neu. Okay. Das ist natürlich so, dass sozusagen jeder unserer Standpunkte im Wahlprogramm einfach ein vorläufiger Standpunkt ist. Es spiegelt einfach, also wer sozusagen sich online bei uns informiert, der kann auch immer nur den aktuellen Stand der Diskussion sehen. Wenn eben neue Leute bei uns eintreten, neue Ideen bringen, kann das wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Aber wir haben unser Bundestagswahlprogramm und unser Landtagswahlprogramm festgelegt und das ist so festgeschrieben und das ist unser Plan für die nächsten 4 bzw. 5 Jahre.
Ja, Sie fordern ja auch einen gläsernen Staat und der Bürger, der soll mehr geschützt werden. Ja, ja, welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, um diese Forderung auch durchzusetzen? Vielleicht mal bei 2, 3 konkreten Beispielen oder das an 2, 3 konkreten Beispielen festmachen?
Also das allererste konkrete Beispiel ist natürlich, was natürlich bundesweit sozusagen für uns auch zu großem Zuspruch geführt hat, ist eben die Rücknahme der Internetsperren, der de facto Internetzensur, dass wir eben sagen, da müssen effektivere Mittel gefunden werden und keine, die im Prinzip nur die Probleme verschleiern. Also konkret, um mal das Beispiel ganz konkret anzusprechen, was oft genannt wird, ist eben, dass wir sagen, wir möchten die Kinderpornografie im Internet nicht ausgefiltert, sondern gelöscht haben. Und wir stehen dahin überhaupt nicht hinter der Bundesregierung, die eben sagt, wir machen einfach vor die Verbrechen, machen wir einen Vorhang, sondern wir fordern, da muss ganz anders angesetzt werden, denn die Kinder, die dort eben sozusagen auf dem Foto missbraucht werden, die sind schon in der Realität längst missbraucht worden und da hilft es nichts mehr, vor die Fotos irgendwo einen Vorhang zu hängen. Das wäre das erste. Das zweite konkrete Beispiel ist, dass wir ein BKA-Gesetz haben, was dem Bundeskriminalamt ganz, ganz weitreichende Methoden und Befugnisse einräumt, um eben gegen einzelne Bürger vorzugehen, teilweise ohne Anfangsverdacht. Das heißt, gegen den Einzelnen muss gar kein Verdacht mehr vorliegen. Der kann einfach nur schief geguckt oder in der Nase gepopelt haben, um es mal ganz plakativ zu sagen. Dann kann der schon durchsucht werden. Es können seine Fingerabdrücke genommen werden. Das sind einfach so Sachen, das kann in einem demokratischen Staat nicht sein. Es kann ein Mehr an Sicherheit kann nicht zu einem Abbau der völlig selbstverständlichen Bürgerrechte führen. Und die dritte Sache, was natürlich auch in vielen Großstädten und auch inzwischen immer mehr in Kleinstädten ist, ist einfach die Videoüberwachung der Menschen, sei es im Kaufhaus, was die Privatwirtschaft betrifft, aber sei es eben auch auf öffentlichen Plätzen, was die Polizei zu verantworten hat. Auch da wird man auf Schritt und Tritt beobachtet. Man kann also durch die ganze Stadt die Wege verfolgen. Man kann verfolgen, mit wem die Leute sich an einem bestimmten Tag getroffen haben. Und das kann einfach nicht sein. Das ist eine Privatsphäre, die man auch hat, wenn man vor die eigene Wohnungstür geht.
Okay, vielen Dank für diesen Einblick. Dann kommen wir mal zum Bereich Schule. Ja, jede Schule soll selbst demokratisch entscheiden können, wie und mit welchen Mitteln sie den im Rahmen von Lehrplänen und Klassenzielen ja das Ganze da ausgestaltet. Ja, zum Beispiel ist ein solider und selbstverwalteter Etat für jedes Schuljahr notwendig. Die Frage, die ich mir da stelle, das läuft ja eigentlich darauf hinaus, dass die Bildungshoheit des Staates ja missachtet wird. und macht ja eigentlich im Endeffekt auch Schulabschlüsse unvergleichbar. Und wie wollen Sie denn mit diesen Mitteln, die Sie gerade eben schon oder die in Ihrem Wahlprogramm stehen, ja, Folgendes erreichen, und zwar ja ein hohes allgemeines Bildungsniveau sichern, obwohl ja die Bildungshoheit des Staates dadurch mit untergraben wird?
Ja, also die Bildungshoheit hat ja bis jetzt eben nicht der Staat, sondern die haben ja die einzelnen Bundesländer. Insofern ist ja beispielsweise ein Abitur in Bayern nicht unbedingt mit einem Abitur in, sagen wir einfach mal, im Saarland vergleichbar. Also schon da ergeben sich ja Unterschiede, die jetzt schon da sind, die eben auch, man findet das ja oftmals in irgendwelchen StudiVZ-Gruppen, dass es heißt, ich habe das Abitur in Bayern gemacht, ich bin jetzt besser als du oder so, weil das eben Abitur als besonders schwer gilt. Also da ergeben sich ja schon Unterschiede, und wir möchten im Prinzip, dass eben nur innerhalb der Lehrpläne, die natürlich weiter vorgegeben bleiben, dass da eben eine gewisse Freiheit herrscht. Das heißt aber für uns zuallererst mal die Lehrmittelfreiheit. Das heißt, wenn eine Schule entscheidet, wir brauchen jetzt unbedingt Bücher A statt Bücher B, dass sie eben die Bücher A auch kaufen können und jetzt nicht, weil es vorgegeben ist, die Bücher B kaufen müssen, die dann unten im Archiv irgendwo, ja, verrotten, kann man einfach mal so sagen. Und dass die Schule halt auch über ihren Lehrmittel-Etat, den sie hat, größtenteils selber entscheiden kann. Dass eben die Schule sagt, wir brauchen ganz dringend jetzt Computer statt neue Tafeln, und dann werden eben Computer gekauft und nicht die 50. neue Tafel. Okay, einfach solche Sachen, ja. Darauf sind wir erstmal aus.
Okay, ja, und warum schreiben Sie das dann nicht so konkret hin, sondern gehen eigentlich in ihrer Forderung viel, viel weiter schon?
Das ist eigentlich, also das ist sozusagen politisch immer so, dass man einfach erstmal das Maximum fordert, um dann vielleicht ein Minimum rauszukriegen, ist ja nichts Ungewöhnliches. Wir haben noch die Freiheit, wir können noch ein Maximum fordern, denn wir sind als Partei eben neu am Markt und sozusagen können da einfach erstmal noch aus dem Vollen schöpfen, eben aus dem Wissen all unserer Mitstreiter. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir sogar die Maximalforderung durch, das wäre ja schön.
Ja, wir hatten vor uns gerade mal kurz noch telefoniert an die Hörer dieser Stelle, will ich Bescheid sagen. Und zwar, ich hatte noch eine Frage zu diesem Regio-Geld. Da haben Sie jetzt allerdings gesagt, dass Sie da nicht wirklich komplett drüber Bescheid wissen. Ja, vielleicht einfach nur die Frage, die es mir aufwirft, bei so dem Regio-Geld. Es klingt nach einer Regionalisierung, die man der Globalisierung entgegensetzen will. Ist denn sind das so die Idee der Piraten, die dahinter steckt bei diesem Regio-Geld?
Das ist zumindest die Idee, die hinter der Forderung Regio-Geld steckt. Das ist richtig. Denn wir sehen ja jetzt eben auch, dass die Gelder, die wir eigentlich sozusagen, sagen wir jetzt mal bei dem Bankenproblem, was wir ja gerade haben, wir sehen ja im Prinzip, dass die Gelder, die wir hier zu Hause anlegen, eigentlich letztendlich irgendwo in einem völlig anderen Teil der Welt landen, wo sie vielleicht auch helfen. Aber sie helfen hier nicht der Wirtschaft, die jetzt eben jammert und meckert und sagt, sie hat eben Probleme. Und deswegen wäre ein Regio-Geld eine Idee, die wir haben, einfach wirklich als Idee zu kennzeichnen, wo wir da eventuell Abhilfe mit schaffen können. Dass man eben weiß, wenn man da bei demjenigen vor Ort kauft, tut man eben auch vor Ort jemandem was Gutes. Das ist ja auch vielfach zu beobachten, wenn Leute um Weihnachten rum eine Spende loswerden wollen, dass sie die Spende eben sozusagen lieber vor Ort einem Verein geben, als die an eine globalisierte Organisation, die sich vielleicht auch für total positive Ziele einsetzt. Aber da sieht man eben nicht, was mit dem Geld passiert. Und so ist das mit dem Regio-Geld zwar auch gedacht, also dieselbe Idee steckt dahinter.
Ich denke, das wird auf jeden Fall noch ein Punkt sein, den wir auf jeden Fall auch bei Triff Chemnitz diskutieren werden. Also weil mich interessiert diese Idee auf jeden Fall sehr. Ja, vielleicht kommt es ja zur nächsten Bundestagswahl oder Landtagswahl, wie auch immer, vielleicht auch nochmal so einfach zu einem Interview, wo man das mal ein bisschen ausdiskutieren kann. Vielleicht wird die Idee ja auch noch weiterentwickelt. Ja, kommen wir jetzt nochmal konkret zur Landtagswahl. Eine etwas böse Frage, rechnen Sie damit, dass Sie reinkommen in den Landtag?
Unser Ziel liegt bei 5%, okay. Auf jeden Fall.
Okay, also Sie haben das Ziel 5% angepeilt. Und wenn Sie in den Landtag kommen, ja, dann gibt es ja nun immer diese Koalitionsbildungen und so weiter und so fort. Ja, Regierung, Opposition, mit wem würden Sie denn, sagen wir mal, koalieren und wen schließen Sie da aus?
Dazu machen wir überhaupt gar keine Aussage, weil wir uns als Partei, also im jetzigen Parteienspektrum überhaupt nicht verankern. Wir werden mit der Partei koalieren, die unsere Ziele am besten durchsetzen kann, wenn eine Koalition notwendig ist. Und wenn keine notwendig ist, dann koalieren wir eben auch nicht.
Gut.
Uns ist erstmal wichtig, dass wir die Themen, die wir in den Landtag reinbringen wollen, eben da auch reinbringen. Und das können wir am besten als Piraten und nicht als Teil einer Koalition.
Gut, ja, wie gesagt, vielen Dank für das Interview, Frau Gabelmann.
Gerne.
Und ja, Marcel, du übernimmst jetzt mal wieder.
Ja, dann erstmal dir. Danke, Paul, für das sehr interessante Interview, muss ich sagen. Und auch vielen Dank an die Interviewpartnerin in dem Moment.